Breitband Topic.
Den US-Amerikaner Bruce Sterling könnte man als Futurist bezeichnen. Er gilt als Mitbegründer des Cyberpunk, eines dystopischen, von Gewalt und Pessimismus geprägten Science-Fiction-Genres in der Literatur. Darin wird eine Welt skizziert, in der Großkonzerne herrschen und Technologie stets dazu dient, Menschen zu überwachen und zu kontrollieren. Eine Welt, so könnte man meinen, die in vielen Aspekten sehr real geworden ist.
Da ist es natürlich sehr spannend zu erfahren, wie Bruce Sterling den Frust, der sich vor allem in der deutschen Internetgemeinde breit gemacht hat, bewertet. Ist das Netz wirklich kaputt, wie Sascha Lobo und andere Netzvordenker meinen? Das Interview mit Bruce Sterling hören wir gleich. Vorher aber stellt uns Christian Grasser, den Science-Fiction-Autor, etwas genauer vor.
Climb into the moon and let me play among the stars.
Als Neil Armstrong im Sommer 1969 als erster Mensch die staubige Oberfläche des Mondes betrat, war Bruce Sterling gerade 15 Jahre alt. Eine Ära, in der Zukunft gemacht wurde. Alles schien möglich, sogar die Zerstörung der Menschheit. Ein Nährboden für Science-Fiction und Fantasy, an dem sich auch der junge Texaner labte. Kein Wunder also, dass sein erster Roman Involution Ocean aus dem Jahr 1977 in einer fremden Welt spielt. Der menschenfeindliche Staubplanet Null Aqua bietet nur einen einzigen Reiz, Synsophin. Eine Droge, die dabei hilft, die düstere Wirklichkeit in Sterlings Welt zu ertragen.
Oh God, they're not taking it. They're not putting them with strangers, man. I only get pictures four times a year. I need to see.
Auch sein zweiter Roman, The Video Kid, erschien 1980, führt den Leser auf einen fremden Planeten und erzählt die Geschichte von Artie. Ein Junge, der seinen modifizierten Körper im blutigen Kampf mit anderen misst und sich dabei filmt. Die brutalen Videos machen ihn zum Popstar. Schon die ersten Bücher von Bruce Sterling machen deutlich, was ihn bis heute fasziniert: Medien, Technologie, Umwelt und Gesellschaft. Dabei geht sein Blick jedoch nicht nur in Richtung Zukunft. Ihn interessiert vor allem das Was wäre wenn. Mit seinem Cyberpunk-Kollegen William Gibson entwarf er 1990 in Die Differenzmaschine eine kontrafaktische Realität, in der es nicht die Elektro- und Transistortechnik ist, die unsere Welt nachhaltig prägt, sondern die Mechanik und vor allem die Dampfmaschine. Die Welt der Fantasy und Science Fiction hat Sterling heute weitestgehend hinter sich gelassen und entwirft lieber Konzepte für eine reale Zukunft. Er engagiert sich für Umweltschutz und verfasst journalistische Arbeiten. Für das US-Magazin Wired bloggt Sterling unter dem Titel Beyond the Beyond, fernab des Jenseits. Dort beackert er Themen rund um Design, Architektur, Computer, eben alles, was die Welt von morgen formt. Denn die Zukunft, sagt Bruce Sterling, ist ein Schieberegler. Auf der einen Seite ist die Utopie, auf der anderen die Dystopie. Und wo die Reise hingeht, liegt ganz allein bei uns.
I think the proper attitude is neither optimism nor pessimism, it's engagement. That's what really matters.
Bruce Sterling war das. Das Zitat stammt aus dem Elektrischen Reporter und hier haben wir ihn gehört in einem Beitrag von Christian Grasse.
Ja, und heute Morgen haben wir Bruce Sterling in Berlin getroffen und ich finde, Markus, er hat all den Internetfrustrierten hierzulande ganz schön Pfeffer gegeben eigentlich.
In der Tat, und er hatte auch irgendwie gar kein Mitgefühl für die Leute, die jetzt irgendwie deprimiert sind, weil das Internet kaputt ist. Eher ganz im Gegenteil.
Ja, wir haben ganz schön viel gelacht.
In der Tat.
Überraschenderweise übrigens, denn in seinen frühen Büchern beschreibt Sterling ja eine düstere, fiktionale Zukunft und deshalb haben wir ihn zuerst gefragt, welche Zukunftsvision ihm persönlich am meisten angetrieben hat.
Nun, der Antrieb kann ja auch ein ganz anderer sein. Also wenn man etwas über eine sehr düstere Welt schreibt, also wenn es im amerikanischen Maßstab geht, dann ist es ja nicht so, dass man selber auch so düster denken muss. Weil wenn man wirklich glaubt, alles sei düster, wo bliebe dann noch der Antrieb? Es ist ja so, dass Bücher müssen einen Konflikt behandeln. Es muss dort um Gefahr gehen, es muss um Probleme gehen, die in irgendeiner Form gelöst werden können. Und natürlich können die auch dunkel oder düster sein. Und ich nehme natürlich gerne Protagonisten, die entweder leiden oder triumphieren, die sozusagen sich schon wirklich in einer Sackgasse befinden, fast an die Wand gedrückt werden, damit auch letztendlich eine emotionale Situation entstehen kann. Sonst ist es nicht interessant, ein Buch zu schreiben.
I don't want it to be vague, I want it to be dramatic.
Dieser positive Ausblick aufs Leben hat vielleicht auch viele Menschen angetrieben, die haben sich im Internet engagiert und haben geglaubt, dass hier eine neue Form der Demokratie entstehen kann. Haben Sie jemals an diese digitale Ideologie geglaubt, daran, dass mehr Demokratie, mehr Transparenz, mehr Beteiligung möglich ist im Internet?
Well, I was certainly familiar with the people who had ideas of that kind.
Natürlich kenne ich Menschen, die so denken, und ich war immer sehr an solchen Menschen interessiert, aber solche Ideen entwickeln sich natürlich auch. Und sie sind typisch für die Linke im Westen. Die Linke hat immer an eine Form von sozialer Demokratie geglaubt und heute tut sie das in einem digitalen Kontext. Aber diese Ideen werden niemals verschwinden. Es gibt sie seit den kommunalen Vorstellungen aus dem 18. Jahrhundert, die man damals hatte. Es gibt Gesellschaften, in der es besser funktioniert und es gibt Gesellschaften, wo diese Ideen eben weniger gut funktionieren. Aber sie sind ein Teil von uns.
That aspiration is part of the human condition.
Aber diese Bewegung hat dem Internet, den digitalen Bewegungen sozusagen die innewohnende Eigenschaft zugeschrieben, dass sie mehr Demokratie bringen kann. Einfach weil man sich vielleicht da austauschen kann, weil man vielleicht abstimmen kann, weil vieles viel transparenter sein kann. Haben Sie dem Internet auch diese Eigenschaften zugeschrieben?
I'm always interested in social theories of this kind.
Nun, mich haben solche sozialen Themen natürlich immer sehr interessiert, auch wenn ich selber sehr viel pragmatischer da herangehe. Und wenn es solche Gruppen gibt, die etwas teilen wollen, wie zum Beispiel WeShare jetzt in Frankreich, die an eine kollaborative Form des Konsums glauben, dann frage ich immer, wo seid ihr? Wo seid ihr genau verortet? In der Nähe von welchem Ort befindet ihr euch überhaupt? Weil das ist erstmal wichtig, diese Ideen von kollaborativem Konsum. Und das ist ja alles sehr schön. Das ist aber auch eine Form von Science Fiction. Und als erstes frage ich mich immer, wo wird das gezeigt? Wo findet das statt? Wo ist hier die Demo? Und heutzutage gibt es eben Leute, die an Ecuador glauben und die glauben, man könnte in Quito, eine Art Welthauptstadt, eine Art digitales Zentrum der Vernetzung einrichten. Also ich bin da eher skeptisch, aber natürlich werde ich niemals irgendjemanden entmutigen, der daran glaubt. Und wenn es stattfinden würde, wäre ich der Erste, der ins Flugzeug steigt, um dahin zu fliegen.
What if it did work? I would go on the first plane.
Wir reden in Breitband mit dem Science-Fiction-Autor Bruce Sterling. Herr Sterling, Edward Snowden hat die Überwacher quasi mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Er hat genau die technische Infrastruktur ausgenutzt, die Überwachung erst ermöglicht hat. Ist das die Zukunft, dass wir die Technologien, die gegen uns verwendet werden, benutzen, um uns zu befreien?
I agree, there's a certain ironic and poetic.
Nun, da ist natürlich eine Ironie, da ist eine gewisse Poesie, diesen Aspekt, diesen literarischen Aspekt, den sehe ich durchaus. Aber vergessen wir nicht, Snowden ist ein Dissident, der abgehauen ist, nicht mehr. Das wäre genauso, als würde man jetzt Solzhenitsyn, der das System des Gulags erst einmal aufgedeckt hat, in Solzhenitsyn jemanden sehen, der es geschafft hat, die ganze Sowjetunion zu besiegen. Also er war einfach nur ein Typ, der gewisse Aufzeichnungen gemacht hat und dann gab es auch andere Aufzeichnungen über den Gulag. Aber da besteht ja überhaupt keine Gleichheit. Und Snowden ist ein Dissident und ihm steht ein ganzer Apparat gegenüber. Und ein Dissident kann niemals gegen einen ganzen Apparat gewinnen. Der ist nur ein Typ, der uns eben jetzt in der Zivilgesellschaft relativ sympathisch ist und der uns gefällt, weil er gewisse Geheimnisse offenbart hat, die es eben gab. Aber es ist wirklich ein total falscher Vergleich. Ich kann heute nicht mit einem Laptop gegen die NSA kämpfen, die ein ganzes Datenzentrum in Utah hat. Also das ist eine etwas dumme Idee. Ehrlich gesagt.
But it's also silly. That's a silly idea.
Die NSA als übermächtige Macht. Gerade in Deutschland schlagen jetzt debattenhohe Wellen, die von einem kaputten Internet sprechen. Und alle Hoffnungen sind verloren an eine vernetzte, funktionierende Welt. Können Sie uns diesbezüglich vielleicht trösten?
I'd be happy to console you on that line, actually.
Also ich tröste gerne. Ich glaube, die Deutschen sehen das alles ein bisschen zu düster. Viele Sorgen mögen ja berechtigt sein. Das hat wahrscheinlich auch was mit deutscher Geschichte zu tun. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr Deutschen wart in eurer Geschichte schon sehr viel übler dran. Und dieses Heulen in euer Bier, das steht euch jetzt nicht besonders gut. Also Berlin gehört wahrscheinlich zu den einzigen Hauptstädten, wo heutzutage noch etwas laufen kann, wo man wirklich noch etwas verändert. verändern kann, wo man Probleme lösen könnte, ganz anders als in London, in Paris oder Italien. Wer fährt überhaupt noch nach Italien? Und in Washington, das können wir ganz vergessen, da findet derzeit ein politischer Kampf statt, von dem eigentlich nur die reichsten Männer in den USA profitieren, die das Land sozusagen in der Tasche haben. Aber die Frage ist natürlich, was kann Deutschland jetzt wirklich tun? Es ist doch eigentlich das einzige Land, was als politisches Zentrum noch in der Lage ist, Dinge zu verändern. Bloß, wenn man von Spionage redet, natürlich ist Deutschland ausspioniert worden. Und da kann man sich wirklich fragen, was ist das für ein Handel, wenn man ausspioniert wird und nichts dafür bekommt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschland für Spionage sehr verantwortlich ist, genauso wie Schweden oder Frankreich. Also es ist ein bisschen naiv, jetzt einfach nur rumzuheulen und zu leiden. Und dieser Kim.com, der da in Neuseeland sitzt, das ist ein Typ und ihr seid 80 Millionen Deutsche. Also jetzt heult nicht so viel rum. Ihr seid eins der reichsten und mächtigsten Länder überhaupt und stellt euch mal hin. Und ihr mögt historische Gründe haben, rumzuheulen, aber die sind jetzt auch mal, es ist jetzt auch mal Zeit, wieder auf den eigenen Füßen zu stehen.
But I would encourage you to like get on your feet.
Sie sagen, stellt euch auf die eigene Füße, und sie haben auch in einem ihrer Bücher das Motto ausgegeben, Engagement statt Pessimismus oder Optimismus, das ist das, was zählt. Was genau meinen Sie damit? Was sollte man tun?
I don't like to use the terms optimism or pessimism because I think they just get in the way.
Also ich mag solche Begriffe wie Optimismus und Pessimismus nicht. Sie stehen einem einfach nur im Weg. Mir geht es eher um gelebte Erfahrung. Ich bin da wohl eher noch so ein 89er. Und Entwicklungen oder Bewegungen wie die Charta 77 in Osteuropa waren sehr wichtig für mich. Und vergesst nicht, dass halb Deutschland mal Osteuropa war. Ihr wisst etwas über einen Polizeistaat, über Polizeiüberwachung. Und ihr wisst auch, wie man sie besiegen muss. Ihr habt eine neue Ordnung geschaffen, und Begriffe wie Optimismus und Pessimismus passen da einfach nicht hinein. Und das Integrieren der sogenannten neuen Bundesländer, das war sicher schwierig, und es war auch nicht einfach, dann nicht mit dem Vorwurf der Besser-Wessis konfrontiert zu werden. Aber wir müssen jetzt einfach anschauen, wo ihr steht in Deutschland. Macht etwas aus eurer Situation, entwickelt neue Denker, entwickelt neue Thinktanks und hört auf davon zu reden, dass das Internet sich balkanisiert. Also ich weiß was vom Balkan, ich komme aus dem Balkan, ich habe viel Zeit in Belgrad verbracht, also das kann man nun wirklich überhaupt nicht vergleichen. Und die deutsche Politik mag vielleicht nicht die beste der Welt sein, aber es ist mit Abstand auch nicht die schlechteste der Welt. Ihr habt hier demokratische Wahlen, eine relativ freie Presse, ihr könnt gut organisieren, ihr seid sehr präzise, ihr seid nicht Belgien, verdammt nochmal, ihr seid ein großes Land, also wacht endlich auf, kommt in der Realität an, in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts.
The mid-20-teens, and get to work!
Bruce Sterling im Deutschlandradio Kultur in der Sendung Breitband ruft uns zum aktiven Mitmachen auf. Wir möchten nochmal in andere alternative Realitäten abdriften. In ihrer Differenzmaschine haben sie ja zum Beispiel eine Welt entwickelt, in der Mechanik und Dampfmaschinen die Welt erobert statt Digitaltechnik. Gäbe es in dieser Welt auch einen Snowden-Skandal und Massenüberwachung?
My friend William Gibson and I did collaborate on this book.
Also, als ich mit meinem Freund William Gibson Differenzmaschine geschrieben habe, da haben wir letztendlich über digitale Entwicklung und über die digitale Politik geredet. Wir haben es nur ins viktorianische Zeitalter zurückversetzt, aber es handelte sich um einen digitalen Überwachungsstaat. Es handelte sich um einen Einparteienstaat, in dem die Geheimpolizei eine ganz wichtige Rolle spielt und alle ausspioniert. Und Spionage hat es eben immer gegeben. Es ist das zweitälteste Gewerbe der Welt nach der Prostitution. Es gab dann sofort einen, der zur Polizei gerannt ist und die Leute verpfiffen hat. Also ich denke nicht, dass Fiktion irgendwelche Lösungen anbieten kann. Sie kann nur helfen, Diskussionen anzustoßen. Also noch ganz kurz etwas zur NSA. Ich kenne viele Mitarbeiter der NSA, und die waren immer sehr lieb, sehr freundlich, sehr offen mit mir und höflich und auch sehr respektvoll. Ich glaube, sie hielten mich immer für einen von ihren, zumindest einer, der sie eben versteht, weil es ist nicht einfach, Spion zu sein. Es ist nicht einfach, dieses Doppelleben zu führen. Man fühlt sich so ein bisschen, als sei man ein Drogendealer oder eine Prostituierte. Und lesen Sie einfach die Bücher von Jean Le Carré. Da wird das beschrieben, die Kondition des Spions. Und ich will sie auf keinen Fall dämonisieren. Das sind intelligente Menschen. Wahrscheinlich sind NSA-Mitarbeiter auch meine Leser. Und wir sind eine globale Supermacht. Wir brauchen Spione. Wir haben Spione. Und wir haben wahrscheinlich mehr Spione als europäische Staaten, einige europäische Staaten Einwohner haben. So sind wir nun mal.
We've got more spies than some European nations have citizens. That's who we are.
Eine letzte Frage. Wofür wird man in Zukunft das Internet ohne Reue, unbeschwert, uneingeschränkt nutzen können? Was meinen Sie?
I think you may have to let that idea go.
Nun, von dieser Idee müssen wir uns jetzt langsam wirklich verabschieden. Das ist eine altmodische Frage. Diese Datenautobahn, von der wir alle geträumt haben, die gibt es so nicht mehr. Das war vielleicht das Internet vor 20 Jahren, aber was uns heute beschäftigt, Amazon oder Google oder Facebook oder Apple, Microsoft, die sind alle nicht das Internet. Und vergessen wir nicht, die NSA ist sehr viel älter, als es das Internet ist und hat schon lange vor dem Aufbau des Internets existiert. Wir leben jetzt in einem postdigitalen Zeitalter. Wir haben einfach eine neue Situation. Wir haben ein neues Bett und in diesem neuen Bett müssen wir jetzt schlafen. Und alles andere, das sind Ideologien aus den 1990er Jahren. Und das ist wirklich lange her. Und man muss die Toten irgendwann auch mal begraben und sich von altmodischen Ideologien befreien. Und heute gibt es ganz andere Fragen, ganz andere Begriffe wie Computing, industrielles Internet, Daten werden anders übertragen, nämlich über Telefon, über das Breitband. Das hat mit Internet gar nichts mehr zu tun und es ist einfach ein neuer Tag angebrochen. Und wenn wir über die Geheimdienste reden, die bisher das Internet heimlich überwacht haben und heute ist es die Polizei, die das eben wenigstens offen tut, dann ist das ja irgendwo auch ein Fortschritt. Das ist ja besser, als heimlich von Spionen überwacht zu werden. Das zeigt irgendetwas von einer neuen politischen Reife. Und während das Ganze hat natürlich auch wirklich komische Aspekte, über die man dann auch schreiben kann. Und während das Internet in den USA eben aufgebaut wurde und die USA mächtig machte, gab es Staaten, die damals noch keine Rolle gespielt haben, die heute sehr viel wichtiger geworden sind. Und Silicon Valley hat einfach ausgedehnt. Kalifornien, der ganze Goldrausch, der ist jetzt vorbei. Die haben jetzt mit einem Klimawandel zu kämpfen. Die müssen zusehen, dass sie nicht abbrennen. Und diese Führungsrolle ist jetzt eben gelaufen. Und wir sollen uns von diesen Ideologien wirklich verabschieden, vom Wired Magazine von 1991. Das zeigt letztendlich nur, wie alt du bist. Und wir sollen junge Leute ranlassen, die einfach neue Ideen haben. Und fangen wir doch eigentlich wieder neu an.
Get some young people around. Ask the digital natives what to do. Let it go and like start again.
Science-Fiction-Autor Bruce Sterling mit einem erfrischend anderen Ausblick auf die Zukunft des Internets.
Wir bedanken uns für dieses Gespräch und wir bedanken uns auch bei unserem Kollegen Jörg Taschmann für die Übersetzung.